Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht in dem Buch der Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das spricht der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Erste der Schöpfung Gottes. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, o dass du kalt oder heiß wärest. So, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, stehe ich im Begriff, dich aus meinem Munde auszuspeien. Weil du sprichst, reich bin ich, ja, reich bin ich geworden und habe Bedarf an nichts, und nicht weißt, dass du der Mühselige und Bemitleidenswerte bist und arm und blind und nackt. Darum rate ich dir, von mir in Feuer geglühtes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Gewänder, damit du dich kleidest und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße, und Salbe, um deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich, die ich liebe, die weise ich zurecht und züchtige sie. Darum sei fortan eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet die Tür, werde ich zu ihm eingehen und speisen mit ihm und er mit mir. Dem Sieger werde ich geben, zu sitzen mit mir auf meinem Thron, wie ich auch ich gesiegt habe und sitze mit meinem Vater auf seinem Thron. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier trifft der Herr auf seine Gemeinde. Diese seine Gemeinde ist allerdings nur eine Gemeinde zum Schein. Uns wird im Buch der Offenbarung von mehreren Gemeinden erzählt. Und auch bei den anderen Gemeinden klafft manchmal Schein und Sein auseinander. Aber keine Gemeinde wird mehr angeklagt als diese. Warum oder darum war der Text wahrscheinlich auch in all den Jahrzehnten, seitdem ich Pastor bin, noch nie in der Perikopenordnung vorgesehen. Aber jetzt ist er doch reingekommen. Und während diese Gemeinde angeklagt wird, redet sie immerzu dazwischen. Es ist eine stolze Gemeinde, die sich rechtfertigt und die sich selbst verherrlicht. Und die sagt, mir fehlt nichts. Aber ihr fehlt doch etwas. Ihr fehlt ihr christliches Bekenntnis. Wenn sich eine Gemeinde selbst verherrlicht, ist das ja noch lange kein christliches Bekenntnis. Man kann ja sagen, Mensch, sind wir toll, was haben wir für ein Haus oder was weiß ich. Aber eine Gemeinde bekennt sich nicht zu ihrem Herrn. An diese Gemeinde tritt der Amen, wie er heißt, heran. Der treue und wahrhaftige Zeuge. Was er der Gemeinde sagt, ist, hier umrahmt von der Verkündigung der Taten Gottes, eine sehr spezifische Botschaft genau an diese Gemeinde. Die Botschaft hat die Lage dieser Gemeinde in Laodicea vor Augen. Und dabei geht es um die Lage der Gemeinde, nicht um die Lage Einzelner. Und da gibt es keine Ausnahmen bei Leuten, bei denen es vielleicht nicht so wäre. Angesprochen wird die Gemeinde als Wasser. Aber nicht als heißes Wasser oder als kaltes Wasser. Dafür gäbe es ja jeweils sicherlich auch Verwendung. Man könnte sich einen schönen Tee machen oder sich so erfrischen. Das eine wie das andere könnte eine Wohltat sein. Sie wird mit lauwarmem Wasser verglichen. Und wer es trinkt, der spuckt es aus. Die Hörer hatten da eine Quelle vor Augen mit lauwarmem Wasser. Der Geschmack kommt noch hinzu von dieser Quelle. Die war gar nicht mal so weit weg von Laodicea, aber wer es trank, den widerte es an. Und hier wird es Christus eingeschenkt. Er ist in Laodicea zu Gast und es widert ihn an. Doch die Gemeinde in Laodicea, die schenkt ihm seelenruhig lauwarmes Wasser ein. Sie bedienen ihn mit ihrem trägen Dienst, mit ihren schleppenden Gottesdiensten, mit ihren leiernden Gebeten und mit ihrer nachlässigen Seelsorge. Da sagen wir uns wahrscheinlich, naja, dann sind es ja nicht wir gemeint. aber diese Gemeinde. Ich weiß, sagt der Herr. Na klar, weiß er. Er bekommt es ja angeboten, also zu schmecken. In der Gemeinde ist alles träge, in der Gemeinde gibt es ein so uninteressiertes Wesen, gerade auch Menschen gegenüber, ja, mit denen man nicht so viel anfangen kann. Da ist man denen gegenüber träge und das verletzt den Herrn. Hat er doch an anderer Stelle gesagt, was ihr einem unter diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Nicht nur Christus kennt den Tiefstand der Gemeinde, der Satan kennt ihn auch. Aber der Satan lässt die Gemeinde in Ruhe. In dieser Gemeinde gibt es keine Verführung, keine Verfolgung, keine Verleugnung, keinen Abfall, keine Erschütterung. Alles ist intakt, alles findet statt. Der Mitgliederstand gibt zu keiner Sorge Anlass. Die lauen Glieder halten Jesus für so harmlos, dass sie nicht einmal austreten. Doch der Amen-Sagende sagt, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, stehe ich im Begriff, dich aus meinem Mund auszuspeien. Bei 4 Gemeinden sagt der Herr, ich habe etwas gegen dich. Aber bei dieser Gemeinde sagt er, du bist mir widerlich. Das ist der Gipfel der Verurteilung. Die Gemeinde ergreift das Wort und offenbart ein erschütterndes Nichtwissen. Und es gibt unter intelligenten Menschen, was die Gemeinde betrifft, wirklich sehr viel Naivität. Einer spricht es aus. Er spricht es wohl für die ganze Gemeinde aus. Er sagt, reich bin ich geworden. Und man kennt ja die Neigung von Erfolgsmenschen, die sich und andere dann daran erinnern, wie sie mal ganz klein angefangen haben, irgendwo, weiß ich, als Fahrradflicker oder so, und wie sie einen ganz großen Erfolg daraus gemacht haben. Heute haben sie Autohäuser oder was anderes. Und sie halten es für keine Sünde, wodurch sie es zu etwas gebracht haben und sprechen, gelobt sei der Herr, ich bin nun reich. Ich habe Bedarf an nichts. Wie einer, der denkt oder sagt, der Bruder, der kann mir nichts Wesentliches bieten. Es ist nicht wichtig, was der Bruder sagt. Ich habe an mir selbst genug. Johannes 15, Vers 5 wird auf den Kopf gestellt, wo es ja heißt, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und hier nun ganz andersherum, ohne dich können wir alles tun. In dieser Selbstgenügsamkeit gegenüber Jesus liegt die Ursünde der Gemeinde und der Anfang vom Ende. Aber der Herr sagt, du weißt nicht, du weißt nicht, dass du der Mühselige und Bemitleidenswerte bist. So sieht die Wirklichkeit des weltangepassten Menschen aus. Der Mensch denkt sich unabhängig, denkt nicht zu bedürfen, aber eigentlich muss er schleunigst zum Arzt und zur Kur. Wenn er mal zur Ruhe käme, eilt er schon wieder fort. Er bedarf des Erbarmens und der Buße. Jesus ist nicht blind für den Sünder. Er hat einen Blick für die arme Kreatur und sie tut ihm umso mehr leid, je weniger sie sich selber leid tut, sondern nur gerne groß tut. In 3 Bildern wird der geistliche Zustand entfaltet, mit den Bildern arm, blind und nackt. Diese 3 wunden Punkten entsprechen 3 Ratschlägen. Ich rate dir, sagt Jesus. Jesus bietet 3 Spezialitäten an. Die Gemeinde ist inmitten der Kaufhäuser selbst zu einem Kaufhaus geworden. Diese Stadt ist ja im Jahr 60 von einem Erdbeben heimgesucht worden und 95 im Gegensatz zu 2 Nachbarstädten wieder aufgebaut worden, aus eigener Kraft. Jesus macht sich zum Konkurrenten des Kaufhauses. Kaufe von mir, sagt er. Jesus lässt sich so dermaßen herab, sodass er wie ein Hausierer mal diesen und mal jenen Artikel aus seinem Bauchladen hervorholt. Und wieder gilt, kaufe von mir. Kaufe, sagt er an anderer Stelle, kaufe ohne Geld. Kaufe von mir in Feuer geglühtes Gold, damit du reich werdest. Das Gold der Banken von Laodicea stand wegen seiner Wertbeständigkeit in einem guten Ruf. ja, manche ihre Wechsel eingelöst. Aber dieser Händler warnt, ihr alle, die ihr euch mit Laodiceas Gold eingedeckt habt, ihr seid arm und am Ende erbärmlich betrogen. Macht noch schnell Geschäfte mit mir und werdet wahrhaft reich. Christus macht Inventur und stößt dabei auf die leeren Regale der Gemeinde. Er will der Gemeinde zum Haben verhelfen. Haben? Was denn haben? Zur Liebe? Zum Glauben? Zum Dienst? Zum Zeugnis? Zur Hoffnung? Das ist das wahre Gold. Das ist der Gemeinde zu wünschen. Das wünscht er ihr. Und er wünscht ihr weiße Kleider, damit du dich kleidest und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße. Laodicea besaß eine leistungsfähige Textilindustrie, besonders für modisch schwarze Stoffe. Da hatte man in der Gegend sehr viel schwarze Schafe. Da bot sich das an. Angeklagte sollten vor Gericht in Schwarz erschienen sein. Verurteilte wurden entkleidet, das haben wir auch bei Jesus. Und Freigesprochene erhielten ein weißes Gewand. Der Herr will nicht die Nacktheit seiner Gemeinde. Er bietet Reinigung und Freispruch. Und nicht nur die weiße Weste, sondern ein wahrhaft weißes Gewand. Sauber, rein darf sie bei ihm sein. Und er bietet Salbe an, um deine Augen zu salben, damit du siehst. Das sagt er der Gemeinde durch Sonnenstrahlen, Feinstaub, Wasserknappheit und allgemeine Unsauberkeit waren Augenkrankheiten im Morgenland gang und gäbe. Und darum gab es viele Blinde, darum gab es auch viele Augenärzte. Und die Augenärzte wurden sogar auf den Münzen geprägt. So berühmt wurden die, weil sie wurden gebraucht, vielleicht mehr als Politiker. Und es gab Mittelchen aus Salben, Puder und Tropfen. Und auch Laodicea vertrieb einen diesbezüglichen Markenartikel. Indem Laodicea ein Blinder genannt wird, ist alles Elend zusammengefasst. Blinde sind oft arm und Arme gehen oft dürftig gekleidet. Die Ursache für Armut und Nacktheit liegt oft in der Blindheit. Und die Blindheit, die hier gemeint ist, ist allerdings, wie so oft im Alten Testament, eine geistliche Blindheit. Und diese ist vielfach die Folge des Ungehorsams und die Unterschätzung der Sünde. Befallen ist der, der die Blindheit abstreitet. Wir stellen uns hier einen Blinden vor, der seine Blindheit abstreitet und sich nicht führen lassen will. Solcher sagt, ich brauche keine Hilfe. Ich kann alles allein. Und eine solche verhängnisvolle Blindheit liegt hier vor. Darum sagt der große Augenarzt, du bist blind. Ich verkaufe dir Augensalbe. Doch dann verlässt er die Rolle des Augenarztes und sagt, ich, die ich liebe, die weise ich zurecht und züchtige sie. Der Freund verachtet alles, was nicht Wahrheit ist. Und er prüft die Werke und nennt das Schlechte wirklich beim Namen. Er gebietet, umzukehren. Wenn auch kein Lob möglich ist, was wir doch bei den anderen Gemeinden haben, so fehlt es seinerseits nicht an Liebe. Es gibt nichts zu loben, aber es ist nicht so, dass er die Gemeinde verachtet, sondern er liebt sie. Und er sagt, Eifer und Buße sind nötig. Wenn vielleicht auch in umgekehrter Reihenfolge, erst Buße, dann Eifer oder eben auch Eifer zur Buße. Jesus wünscht seiner Gemeinde den Eifer, den er bei der Tempelreinigung an den Tag gelegt hat, wenn es sein muss. Buße entsteht immer in der Begegnung und in der Beziehung zu ihm. Und er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet die Tür, dann werde ich zu ihm eingehen. Das ist wohl der bekannteste Vers dieser Perikope. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet die Tür, dann werde ich zu ihm eingehen. Im Altertum, bisweilen aber auch heute, konnte man, kann man vor der Tür stehen, rufen und klopfen. Klopfen und rufen, beides möglich. Beides geschieht hier. Aber dann ist es dringlich. Jemand machte mal eine Studie über das Klingeln und Klopfen an den Türen. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Typen. Ich weiß ja nicht, wie ihr so, wenn ihr irgendwo hin wollt, klopft und klingelt. Eigentlich will man denjenigen erreichen, aber dann will man nicht aufdringlich sein, dann klingelt man nur kurz. Oder wie macht man das? Brüllt man extra nochmal? Weil man nicht weiß, ist der nun hinter der Tür oder ist der draußen im Garten? Da gibt es ja so ganz Verschiedenes. Und es gibt wirklich sehr viel zaghafte Menschen. Und genauso wird ja in der Regel auch gepredigt. Also den Predigtext habe ich mir nicht ausgesucht. Habe mich auch jetzt nicht gewundert, dass schon 5 gegangen sind. Aber er klopft und ruft, es ist dringlich. Das Öffnen allerdings überlässt der Herr dem Menschen selbst. Von der Gewalt in den Sünder zu dringen, nimmt er Abstand. Also weil da vielleicht irgendwas nicht stimmt, dass er dann sagt, ich muss jetzt zu dir rein und tritt die Tür ein. Nein, keinesfalls. Er begegnet in vornehmster Liebe. Und es gibt keinen vornehmeren Gast als den Herrn. Und sein Geist tut es ganz genauso. Der ist auch vornehm und wendet keine Gewalt an. Nur ein völlig freiwilliges Öffnen der Tür hat seinen Zweck. Anders verhalten sich oft die Nachfolger Jesu. Die sind manchmal schon etwas rabiater. Gerade wenn sie vielleicht einen Erfolg suchen, dann versuchen sie es auch mal durch die Hintertür. Aber Jesus steht vorne an der Tür, lässt sich auch nicht abweisen. Bei ihm wären Menschen verantwortlich, dass sie eine Entscheidung treffen hinter der Tür. Aber darum wären sie vielleicht auch schuldig, weil sie ihn aussperren. Wann geht Jesus ein zu dem, der ihm öffnet? Jesus durchschreitet die Tür dessen, der Buße tut und der ihm öffnet. Es gibt 2 Sorten von Menschen, solche, die Jesus aufnehmen und solche, die nichts von ihm wissen wollen. Aber es gibt nach dieser Offenbarung offensichtlich noch eine 3. Sorte Menschen, Leute, die sich einerseits als Christen verstehen, aber Jesus vor der Tür stehen lassen. Leute, die sich Jesus gegenüber neutral verhalten wollen. Die sind nicht mit ihm auf dem Weg, aber wer nicht mit ihm auf dem Weg ist, der steht manchmal im Weg, ihm im Weg. Aber hier geht es ja nicht um einzelne Menschen, hier geht es um die Gemeinde, die Christus in ihrer Mitte wähnt. Aber sie hält ihn wie einen Hofhund vor der Tür. Jesus Christus würde auf die Frage antworten, wo bist du? Er würde sagen, hier bin ich, draußen vor der Tür. Das Leben in der Gemeinde geht weiter. Aber Jesus Christus ist nicht der Mittelpunkt. Aber wer Jesus die Tür seines Lebens öffnet, zu dem kehrt er ein. Bei demjenigen oder bei derjenigen wird er verweilen. Man war beim Frühstück, das ging immer schnell, irgendwo ein Stück Brot, den man in Wein tunkte und aß mittags irgendwo mal unterwegs auf dem Markt. Aber abends hatte man Zeit, da aß man zusammen. Und da wollte jetzt Jesus dazukommen, in diese Gemeinschaft. Ich bin mit ihm und er ist mit mir. Oder ich bin mit ihr und sie ist mit mir. Ja, was tun? Was sollst du tun? Was kannst du tun? Sollst du so tun, als wärst du nicht zu Hause? Das kann man ja vielleicht mit Menschen machen, dass man so tut, als wäre man nicht da. Er steht vor der Tür, klopft, ruft, aber er zwingt nicht zum Einlass. Menschen sind lau, das weiß er. Aber er klopft. Und wenn wir ihn einlassen, dann kommt es zu einem Rollentausch. Dann wird der Gast zum Gastgeber. Der einkehrende Jesus sorgt für den vollen Becher und für das Lebensbrot. Egal, was wir gewesen sind, ob in größter Schuld oder uns bedroht fühlen, seine innigste Liebe setzt sich fort in allem, was er tut. Auch hier in dem Segensspruch, wenn er sagt, dem Sieger werde ich geben, zu sitzen mit mir auf meinem Thron. Das entspricht Johannes 17. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die mit mir sein, die du mir gegeben hast, auf dass sie meine Herrlichkeit sehen. Dem Sieger wird nicht nur Tischgemeinschaft geschenkt, sondern auch Throngemeinschaft. Das Datum, auf das Jesus dabei anspielt, das ist Karfreitag. Er siegt, als er stirbt. Und seine Gemeinde steht allerdings noch immer in diesem Kampf, in diesem Glaubenskampf. Die Gemeinde so lange, bis sie sich auch einmal setzen darf. Nach jüdischer Lehre sitzt im Himmel nur einer, das ist Gott. Alle anderen stehen. Aber an dieser Stelle und in dieser Situation hat Jesus seiner Gemeinde eine Stätte bereitet und in Aussicht gestellt, einer Gemeinde, von der es heißt, dass sie lau ist. Die kriegt eine so schöne Verheißung. Jesus bietet ihr sein Letztes an, seine Gemeinschaft mit dem Vater auf dem Thron. Dahin möchte er die Gemeinde führen. Und dieser Text will diese und jede Gemeinde davor bewahren, nur scheinheilig zu sein. Er will jeder Gemeinde schenken, dass sie auf sein Klopfen achtet und dieses Klopfen, sein Klopfen, auf sich wirken lässt. Und das schenke er auch uns. Amen.